Thorsten gesteht heute, dass er seit einiger Zeit unter Dichtestress leidet.
Ja, da wo du hingehst, ist im Regelfall schon einer und dann darfst du da nicht hin.
Und Markus kürt Odysseus zu seinem neuen Vorbild.
In den letzten Monaten musstest du extrem rudern, um zu erklären, warum du dich umorientierst.
Hanna hingegen resigniert angesichts der Charakterschwäche ihrer lieben Mitmenschen.
Der Jahresanfang ist ja auch mal die Zeit der Neujahrsvorsätze. Die meisten haben sie vermutlich jetzt im Februar schon wieder aufgegeben.
Ich habe die große Freude, in unser erstes Thema einführen zu können. Heute geht es um einen extrem schrumpfenden Markt, und zwar um den deutschen Biermarkt, und der schrumpft tatsächlich schon seit Jahrzehnten. In den letzten 10 Jahren ist er um 10% geschrumpft. Wenn man 20 Jahre zurückblickt, dann ist man in der Größenordnung von 20%. Und in diesem Markt gibt es im Jahr 2024 einen Gewinner, und zwar die Veltins GmbH und Co. KG. Das ist eine Privatbrauerei, die sich in Familienbesitz befindet. Die Eigentümerin ist Susanne Veltins, in der 5. Generation für die Familie Veltins im Management tätig. Das Unternehmen wurde 1824 gegründet, macht 2024 459 Millionen Euro Umsatz. Und dies ist Wachstum, und zwar ein Wachstum in der Größenordnung von über 4%. Die Hauptwettbewerber von Veltins, Krombacher zum Beispiel, nimmt man an, schrumpft in 2024 in der Größenordnung von 1%. Ähnliches gilt auch für die Nummer 1 im deutschen Biermarkt, Radeberger, die zur Oetker-Gruppe gehören. Meine Frage an euch, wie ordnet ihr das ein? Wie ist das möglich, dass eine Privatbrauerei, die sicherlich eine große Brauerei ist in Deutschland, mit einem Umsatz von, wie gesagt, 459 Millionen zu den Top 10 gehört, aber im Verhältnis zu Radeberger zum Beispiel ja doch eine relativ kleinere Brauerei ist. Radeberger hat einen Umsatz in der Größenordnung von 2 Milliarden Euro.
Ja, ich finde es spannend, sich das anzugucken in dem Markt, der wirklich extrem unter Druck ist. Wir reden ja hier von einer Branchenkonjunktur und einer Firmenkonjunktur. Da muss ja wirklich ein Unterschied sein in dem, was die tun. Ich bin richtig drauf reingefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir das Markenportfolio angeguckt. Das heißt bei Veltins Biersorten. Da gibt es also so 1, 2 Pülleken und so Nischenmarken, die da spielen. Aber die sind jetzt nicht so breit aufgestellt wie ein Radeberger oder auch ein AB InBev oder auch andere. Exorbitant vielen Submarken versuchen da in dem Markt zu agieren. Und das war für mich jetzt eher counterintuitive, dass man sich fokussiert und dann im Fokus dann doch stärker wächst als die, die so diversifiziert sind. Finde ich aber mit einer Begründung, dass du deine geringen Ressourcen dann auf die richtigen Dinge lenken kannst und dann damit schon mehr erreichen kannst, als wenn du da quer über ein gesamtes Portfolio 28 Marken bedienen musst und in der Komplexität der Markenpositionierung dann noch zu dem Problem kommst, wer sponsert was und dergleichen. Und die Lehre daraus ist vielleicht, diversifiziere nicht in den schrumpfenden Märkten, sondern konzentriere dich auf dein Kerngeschäft und gib Gas.
Ich würde grundsätzlich zustimmen, dass sie überschaubar sind, trotzdem aber auch ganz definitiv gegenhalten, einfach weil sie ja wirklich aktiv diesen Schritt im letzten Jahr gegangen sind und diversifiziert haben mit dem Lager. Das ist ein spezieller Schritt für so eine traditionelle Biermarke, auch wenn wir auf die Konkurrenz schauen, da ist sicherlich keiner in ähnlicher Weise so vorgegangen und die haben ja wirklich ein cooles Produkt auf den Markt gebracht. Also das löst sich designtechnisch von dem typischen Veltins-Bier. Es hat eine andere Größe, es ist mehr ausgelegt auf Menschen, die abends unterwegs sind, feiern gehen, nicht zu Hause sitzen und sich die 05-Flasche aufmachen, sondern eben die...
Den Pitcher trinken.
Nee, sondern eben die 0275-Flasche. Man kann jetzt nicht den gesamten Erfolg diesem Lager zuschieben, aber das Lager steht eben beispielhaft für das Sortiment, dass das Sortiment so, wie sie es haben, gut funktioniert und dass dort ein guter Mix ist. Und dieser Mix besteht auch dadurch, dass man nicht einfach das Pilz nimmt, den Klassiker, der ja so das Zugpferd der Marke ist, und den einmal komplett überholt vom Design und dann die Stammkunden verprellt. Siehe auch beispielsweise Balsen, wir haben es diskutiert, da tat das dann der Marke weh im Endeffekt, sondern unter der Marke eben neues Produkt entwickelt, was Jüngere anspricht, trotzdem angelehnt ist an den Klassiker und dann eben noch so ein bisschen diese Folklore-Biere mit drin hat. Also wenn wir an das Pülliken denken, das ist ja schon so ein bisschen spezieller, sowohl vom Geschmack als auch vom Auftreten, und geht, fügt sich in diese Reihe an dem Hype dieser bayerischen Biere oder auch der österreichischen Biere, die wir in den vergangenen Jahren hatten, wo dann ja doch so ein sehr traditionelles Bier gut funktioniert. Und ich glaube, dieser Mix macht es eben. Und da würde ich schon sagen, dass sie einen guten Schritt gegangen sind und gesagt haben, es braucht jetzt mal ein Lager, wir gehen da rein und wir denken das Ganze auch mal neu, wie das auszusehen hat.
Was wir hier haben, ist strategisch gesehen das eine Thema Fokus, wie Markus sagte, und zwar Fokus tatsächlich aufs Kerngeschäft, auf Kernmarken und Fokus durchaus auf die traditionelle Marke, nämlich Veltins Pilsner, eine der drei großen deutschen Biermarken, neben Krombacher und Bitburger. Das macht sie natürlich im traditionellen Bierbusiness immer noch stark, dass sie auf diese eine große Marke fokussieren können. Und dann muss man schlichtweg sagen, haben wir es hier mit einem innovativen Bierbrauer zu tun, der experimentiert. Also wenn man sich diese Mischbiere ansieht, die jetzt, sagen wir mal, mehr oder weniger erfolgreich sind, aber doch ein Indikator dafür sind, dass man was riskiert. Und dann haben sie aber auch in diesen jüngeren Bieren wirklich ganz, ganz spannende Kandidaten. Nach meiner Überzeugung ist das helle Pülleken einer der ganz großen Würfe im Biermarketing der letzten 5 Jahre. Mit der Marke und dem Produkt sind sie 2020 in den Markt gekommen mit einem ganz eigenständigen Auftritt. Ein eigenständiges Produkt, eben kein Pilz, sondern irgendein Bier dazwischen, sehr süffig, zwischen so einem bayerischen Bier und einem typischen Pilz. Und dann natürlich auch mit einem Markenauftritt, der humorvoll ist, der anders ist, der tatsächlich differenziert. Mit dem Eulenspiegel, den 2 Typen und so weiter, der kleineren Flasche. Und dann machen sie auch ein gutes alkoholfreies Bier. Und du hattest ja schon das Veltins Heller erwähnt. Nach meiner Überzeugung schaffen sie halt die Balance zwischen ihren traditionellen Angeboten und ihren innovativen Angeboten.
Wenn du dir jetzt vorstellst, dass eine Radeberger Gruppe mit seinen x Marken, die da drunter sind, beziehungsweise mit einem Markenportfolio, alkoholfrei, Mix etc. auf verschiedenen Marken bedienen muss, weil der Markt so ausdifferenziert, dann rauscht dir eine Komplexität in dein Sortiment, die du gar nicht handeln kannst. Also insofern ist es schon Fokus. Aber da haben sie halt die Gnade der Größe, glaube ich, bei Veltins, dass sie nicht so groß sind und alles schon besetzt ist. Die müssen nicht irgendwie ein Sudoku vollkriegen, sondern die können das da machen, wo es Sinn macht.
Definitiv. Wenn du das Brandmanagement für Helles Pülleken machst, hast du mehr oder weniger alle Freiheitsgrade, wohin du mit deiner Marke gehen willst, was du mit der Marke machen willst, was du sponsern willst,
kleine,
was
auch immer.
Wenn du in einer der großen Brauereigruppen arbeitest, ja, da wo du hingehst, ist im Regelfall schon einer und dann darfst du da nicht hin.
Dem würde ich auch zustimmen. Trotzdem halten halt auch einfach wirklich viele der großen Brauereien so stark fest an dem, was ist, weil man eben sagt, es muss daran festgehalten werden. Und wir haben jetzt eben hier unsere Ikone entwickelt und ob es wirklich so ikonisch wahrgenommen wird und auch weiterhin funktioniert, ist dann eben eine andere Frage.
Ich glaube, dass viele eben auch mit den erfolgreichen Biermarken, wie du sagst, die sind dann gezwungen, das mit den großen Marken zu machen und zu gehen und alle Trends mitzulaufen, weil es irgendeine Teilzielgruppe halt erwartet. Und damit schiebst du dich in eine Manövrierunfähigkeit in großen Portfolios, wo dann noch die Produktkannibalisierungsrate eine Rolle spielt. Da musst du gucken, wie gehst du auf die regionalen Geschichten ein. Da muss deine Marke noch ein nationales Standing haben. Da musst du dich engagieren für bestimmte Events. Das engt dich so ein, dass du in so einem schrumpfenden Marktplatz, das läuft dir über. Da weißt du nicht mehr, wohin damit.
Das Einzige, was mich etwas erstaunt ist, dass man die Veltins Arena sponsert und damit ja Schalke 04 könnte man auch gleich Hertha BSC sponsern. Das ist positivster Image-Transfer ohne Ende.
Von Hertha aufs Bier oder vom Bier auf Hertha?
Es war Ironie.
Ach so, fuck.
Das ist jetzt off the record.
Oder? Ja, auf jeden Fall.
Das zweite Thema führt uns in die Schweiz. Die Migros feiert dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Die Migros wurde im Jahr 1925 als eine erste Genossenschaft im Raum Zürich gegründet. Ihr Gründer war Gottlieb Duttweiler und der Grund war, dass man den Mitgliedern der Genossenschaft die Lebensmittel günstiger zur Verfügung stellen wollte, als sie von den eigentlichen Markenartiklern. Die 20er Jahre waren für die Schweiz keine so goldene Zeit und Gottlieb Duttweiler hat gesagt, wir gründen eine Konsumgenossenschaft auf Ebene des Halbgroßhandels, also zwischen dem Großhandel und dem Einzelhandel. Wir brechen größere Dinge in kleinere Einheiten runter und hat damit eigentlich den Grundstein gelegt für ein sehr erfolgreiches Einzelhandelskonzept, das sich dann wiedergespiegelt hat in der Gründung von verschiedenen Genossenschaften in der Schweiz, von denen es heute noch 10 gibt, die Migros damit den Flock eingeschlagen hat, auf dem sie heute noch einen Großteil ihres Geschäftes macht und sich dort auch wieder, glaube ich, zurückorientiert. Wir haben es gerade neulich diskutiert. Nun feiert die Migros mit einer großen Kommunikationskampagne seit Anfang des Jahres ihren Geburtstag. Und diese Kampagne äußert sich in einem Werbespot, da gehe ich gleich noch drauf ein, aber auch mit einer ganz umfangreichen Plakatkampagne und Bannerwerbung und Anzeigenwerbung, in der es darum geht, Merci Schweiz für 100 Jahre, wo es also primär darum geht, dass sich die Migros bedankt, dass die Schweiz die Migros so lange mitgetragen hat, beziehungsweise welchen Beitrag die Migros da auch leistet und auch andersrum. Der Spot hingegen heißt, tausende von Jahren brauchte es, um vor 100 Jahren die Migros zu gründen. Der Spot fängt also in der Steinzeit an, zeigt dann ein Fließband zur Zeit der Römer, wo also ein Apfel irgendwie auf einem Holzfließband läuft, zeigt Kuchen, die die Form einer Pyramide haben und geht so weit, dass der liebe gute Mozart die Migros-Melodie hätte komponieren können, aber Papi fand das nicht gut. Und die Idee dahinter ist, es dauerte tausende Jahre, bis vor 100 Jahren die Migros gegründet wird. Und wenn man den Spot so sieht, dann baut man damit, glaube ich, eine ganz gute Tradition auf. Wie schätzt ihr diese Kampagne ein? Das ist jetzt der Anfang der 100-Jahr-Kampagne. Da werden noch andere Dinge kommen in diesem Jahr.
Also ich glaube, der Spot und auch damit verbunden die gesamte Kampagne, dass jetzt überall die Mikrobuchstaben auf jeglichen Werbematerialien durch das Wort Merci ausgetauscht werden und dieser Dank an die Mitarbeitenden, an die Gesellschaft, an alle, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Wie ich so wahrnehme, denke ich, es kommt schon ganz gut an, weil eben dieser Gedanke weitergetragen wird. Grundsätzlich stößt die Geschichte auf Wohlgefallen und es ist ja auch an sich eine ganz nett umgesetzte Geschichte. Also ich finde den Spot jetzt per se nicht schlecht. Womit ich mich schwerer tue, ist jetzt eben, wie dieses Jubiläum gefeiert wird. Und das ist natürlich schwieriger, gerade wenn wir nochmal auf Veltins schauen. Da ging es ja auch um ein Rekordjahr im Jubiläumsjahr. Dann sind natürlich solche Nachrichten schöner, als wenn wir ein 100-jähriges Jubiläum haben und es natürlich damit einhergeht, dass wir noch zuletzt die Preiskampagne diskutiert haben, dann die Trennung der diversen Töchterunternehmen und dann eben die Massenentlassung. Ist natürlich schwierig, fällt nicht so schön zusammen und ist dann natürlich, steht schon in gewisser Weise konträr, wenn es gerade ein paar Wochen zuvor um die krasse Preiskommunikation ging, wo man sich ja wirklich von jeglicher Marke getrennt hat. Es war ja nicht Preiskommunikation im Kontext der Marke, sondern wirklich reine Preiskommunikation. Dann sperrt sich das vielleicht ein kleines bisschen. Das wäre so der Wermutstropfen. Aber grundsätzlich finde ich die Kampagne schön umgesetzt.
Die Idee ist doch erstmal schon genial, nämlich mit dem Markennamen zu spielen, die Marke Migros umzubranden in Merci. Also extrem positiv, da ist eine tolle Story dahinter, das ist ohne Frage Markenkern. Und eine Migros kann das problemlos machen, der Markenname ist gelernt. Es gibt sicherlich keine Marke in der Schweiz, die so wiedererkennbar ist wie die Marke Migros. Wenn man eine Ebene tiefer bohrt, dann muss man sagen, die Story dahinter ist doch auch gut. Also Markus, du hast es betont, es ist eine Konsumenten und Mentinnen-Genossenschaft und denen kann man zuallererst mal Merci sagen, dass sie halt vor 100 Jahren mitgemacht haben, ihre Migros zu gründen und das halt 100 Jahre lang weiter auch unterstützt haben als Kundin und Kunde. Und genauso kann man halt auch Merci sagen zu allen Mitarbeitenden und zu Lieferanten und so weiter und so fort. Also die Grundstory stimmt. Grundsätzlich muss man ja schon auch noch sagen, dass die Migros eine Marke ist, der viel Sympathie bis hin zu tiefster Sympathie entgegengebracht wird. Hanna hat ihren Daumen schon in die Wunde gelegt. Das Jubiläum hätte ja durchaus zu einem netteren Zeitpunkt kommen können. Es ist nun mal so, dass die Migros in den letzten Jahren in gewisse wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist und das Management muss schlichtweg handeln, um die Migros zukunftsfähig zu machen. Jetzt kann man schlecht das Jubiläum verschieben. Wir stehen ja auch am Anfang. Ich traue der Migros-Markenkommunikation zu, das Ganze im Laufe des Jahres von der Kommunikation auch in der richtigen Tonalität weiter zu begleiten, sodass unterm Strich eher Positives übrig bleiben wird.
Ich gehe mit, dass diese Merci-Idee, dass das die Marke durchaus trägt und sich bei dem Land zu bedanken, dass man so lange miteinander aushält im positiven Sinne, das mag sicher etwas sein, was der Marke auch zuträglich ist und wahrscheinlich die Sympathie auch stärkt. Nicht zuletzt reden wir von Migros-Kindern etc. Da gibt es ganz viel emotionale Verbindung. Ich würde aber gerne nochmal auf die, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, Kakophonie eingehen, die sich da so ein bisschen ergibt und ich halte die schon für schwierig. In den letzten Monaten musstest du extrem rudern, um zu erklären, warum du dich umorientierst. Du musstest extrem viel erklären, warum du zu bestimmten Wurzeln zurück möchtest. Das Unternehmen sagt uns quasi, wir kommen vom niedrigen Preis. Jetzt bist du über 1000 Jahre alte Idee. Also das führt schon zu, dass das nicht unbedingt alles in einem Rahmen passiert. Ich glaube, die Idee zu sagen, uns gibt es 100 Jahre und wir sind damit ein Teil der Schweiz, halte ich für absolut richtig. Und ich hätte mir gewünscht, damit man das vielleicht ein bisschen mehr im Rahmen hält, dass man wirklich den Genossenschaftsgedanken wirklich kommuniziert hätte als die geniale Idee vor 100 Jahren. Weil das ist wirklich etwas, was die Migros auszeichnet. Und ich hoffe, und da schließe ich mich dir an, Thorsten, dass man das versucht, in den nächsten Monaten auch noch rauszuarbeiten, weil ich glaube, dass gerade diese genossenschaftliche Geschichte, das Zusammenstehen in der Schweiz, etwas ist, wofür die Migros wirklich stehen kann. Und dann kriegt der Preis auch nochmal einen anderen Touch. Dann machst du das nicht nur aus dem Wettbewerbsgrund, sondern du machst es aus dem Grund, wie es Gottlieb Duttweiler gemeint hat, dass du den Menschen was Gutes tust, dass sie mehr Einkommen zur Verfügung haben, was sie für Gesundheit ausgeben sollen.
Was ja eben auch wirklich wichtig ist, der Kern der Migros ist das klassische Supermarktgeschäft. Die Story so zu drehen, ist sicher clever. Viele Konsumenten und Konsumenten, die kennen ihre Migros seit Kindesbeinen, die haben ihre Migros, in die sie seit Jahr und Tag gehen. Wie wir mehr oder weniger aus jeder Studie wissen, die irgendwie dazu durchgeführt wird, welche Marke wird gemocht, geliebt, hat die höchste Reputation. Die Migros ist im Regelfall in den Top 3.
Gleichermaßen muss man sagen, es gibt jetzt halt auch Kinder, die aufwachsen, seitdem neue Konkurrenten im Markt sind. Ne? Also diese Dualität, mit der alle Generationen zuvor aufgewachsen ist, ist halt nicht mehr heute so der Fall. Und ich glaube, das muss man in gewisser Weise schon mitdenken. Und ich würde es aber unterschreiben, dass grundsätzlich diese Preiskampagne und der Fokus auf das Kerngeschäft absolut die richtigen Schritte sind. Aber trotzdem ist halt die Art und Weise, wie es gemacht wurde, eben sehr wenig Bezug zur Marke trotzdem anzumerken.
Man muss auch mal wieder unterstreichen, dass man im Markenkern der Migros halt wirklich preisgünstig ist und Kunden halt durchaus auch mitteilen, dass man preislich mit den lieben Konkurrenten aus Deutschland mithalten kann.
Und aber im Markenkern ist halt eben auch Solidarität, soziale Verantwortung etc.
Geringe Preise halte ich durchaus für einen solidarischen Akt.
Voll, nur wenn es jetzt darum geht, Entlassungen zu haben.
Ja, aber
dann kannst du schon sagen, wie passt das zusammen?
Nochmal zum niedrigen Preis. Meine These ist, ja, damit hat die Migros mal angefangen. Und nenn mir einen Einzelhändler weltweit, der mit dem Preis eingestiegen ist. Und das sind sie alle, ob du über Walmart, Côté Anglais, Carrefour, alle haben Effizienzvorteile in den Markt reingegeben und haben sich damit aufgestellt. Nenn mir einen der Großen, der wieder zurückgegangen ist auf das Argument des, ich bin billig. Den kenne ich nicht. Den ich kenne ist, dass du hingehst und nochmal verstärkst, dass du auch ein preisgünstiges Angebot hast. Aber zu sagen, es gibt keinen Grund mehr in den Discounter zu gehen, du machst ein Point of Parity auf, wo du eigentlich nicht pari bist, wo du auch nicht pari sein kannst. Für mich steht im Mittelpunkt eher diese Debatte, worüber reden wir, wenn die Migros wirklich so einen starken Markenkern hat. Und das ist Gemeinsamkeit, deswegen dieses Merci, das verstehe ich. Ich verstehe auch den genossenschaftlichen Ansatz. Ich bin auch finde auch das, was der Gottlieb Duttweiler im Kern gesagt hat, kann für die Migros auch heute noch gelten. Aber das trägt noch zu wenig. Mal sehen, was da noch kommt. Ich bin gespannt.
Aber das ist genau der Grund, warum man jetzt eben mit dieser Jubiläumskampagne kommt.
Ja, mit der kommt man, weil man jetzt gerade 100 Jahre geworden ist.
Ich würde gerne mit euch die jüngste Kampagne der Unilever-Marke Dove diskutieren. Viele kennen es vielleicht noch vom Jahresanfang. Der Jahresanfang ist ja auch mal die Zeit der Neujahrsvorsätze. Die meisten haben sie vermutlich jetzt im Februar schon wieder aufgegeben. Und ganz spezifisch bei Frauen drehen sich ja viele dieser Vorsätze um Gewichtsabnahme, Verbesserung des Aussehens, unrealistische Schönheitsideale etc. Die Kampagne von Dove hat jetzt nun genau diese Thematik aufgegriffen. Anfang des Jahres kam eine Kampagne. Kern der Kampagne ist ein Spot, der den Alltag einer Frau über ein Jahr hinweg zeigt. Mit Höhen und Tiefen. Und am Ende des Videos wird dann eine Statistik eingeblendet, laut der jede dritte Frau dazu bereit wäre, ein Jahr ihres Lebens für den perfekten Körper aufzugeben. Der Aufruf dann von Dove überdenkt toxische Neujahrsvorsätze, verwerft diese Neujahrsvorsätze. Sie begleiten das Ganze auch mit einer Social Media Challenge, bei der Kundinnen dazu aufgerufen werden, sich dabei zu filmen, wie sie unrealistische Vorsätze auf einen Zettel schreiben und diesen zerreißen. Unterstützt wird die Social Media Challenge durch Influencer und dann gibt es noch ein weiteres Element, das ist eine Online-Plattform, auf der das Körperbewusstsein ja mit Bildungsinhalten gefördert werden soll, inklusive Videos, Arbeitsbuch, diverser Tipps etc. Die Kampagne ist nun Teil der übergeordneten Initiative von DAF. Die meisten werden sie kennen. Es handelt sich um Real Beauty, welche 2004 gelauncht wurde und letztes Jahr eben dann 20-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Die Initiative galt vor allem zu Beginn als, man könnte schon sagen, revolutionär. Also es war so das Vorbild des Purpose Marketings. Sie stellte Frauen mit unterschiedlichen Altersklassen, Kleidergrößen und Hautfarben ins Zentrum und setzte sich für ein inklusives, authentisches Schönheitsideal ein. Also bis heute setzt sie sich noch dafür ein. Meine Frage an euch, was meint ihr, ist diese Kampagne nun gut, die aktuelle Kampagne, ist die Plattform noch gut und aktuell und funktioniert sie vor allem noch in Zeiten, in denen eigentlich keiner mehr so richtig über Purpose sprechen will?
Der Aufhänger ist ja schon mal gut. Da holst du jede, sozusagen auch jeden ab. Die Neujahrsvorsätze, die stehen nun mal am 1. Januar, vielleicht noch am 2. im Raume und mehr oder weniger jeder Mensch beschäftigt sich damit. Und dann gesagt zu bekommen, ja, mach doch mal ruhig, ist doch häufig vollkommen unrealistisch. Das befreit schon die Menschen. Also von der Grundidee oder Neudeutsch vom Customer Insight her, wunderbare Idee. Was passt natürlich noch gut? Sie setzen da auf ihre 20-jährige Kampagne auf, die geschickt variiert. Mein Problem mit der gesamten Kampagne ist nicht die Aussage, die ist ja hundertprozentig auf den Punkt und ist gut, ist schlichtweg der Absender. Schon von vor 20 Jahren war ich der Meinung, ein Unilever mit der Marke Dove, klar ist das die, du hast so gesagt, die Haltungskampagne überhaupt. Und im Kern, wie soll ich es formulieren richtig, Pharisäertum ist das doch, oder?
Ich würde eher sagen, das ist vorbildlich gewesen, was die damals gemacht haben. War eine der ersten Kampagnen, die wirklich hingegangen ist in der ganzen Kosmetikindustrie. Die anderen haben gesagt, weil du es dir wert bist, du musst also gucken, dass du einen Wert darstellst. Die anderen haben gesagt, wir sind der beste Kit, der deine Haut strafft. Also mit funktionalen Vorteilen gespielt, die de facto relativ schwer zu finden sind qua Biologie. Und eigentlich eine Positionierung gesucht haben, die global schon smart ist, zu sagen, der Großteil der Welt entspricht nicht den Schönheitsidealen. Musst du das? Nein, du kannst du selbst sein. Und die Idee finde ich schon stark und spannend. Die ist fast so stark wie das Pflegeargument von Nivea, was ja sehr stark auch mit dem Produkt verbunden ist und wo du dann aus dem Produkt auch Pflege entwickeln kannst. Ich finde auch diesen Insight zu sagen, boah, muss ich jetzt am 6. Januar schon wieder mir eingestehen? Ja klar, lass doch, muss ja nicht sein. Man könnte ja auch sein persönliches Jahr erst am 31. März starten. Ja? Muss sich ja nicht irgendwie an Januar halten. Aus meiner Sicht das Problem ist, und da bin ich dann bei dir, Thorsten, wenn du jetzt das Produktportfolio von DAF dir anguckst, wenn du sagen würdest, es ist eine Kampagne, die shaped auch den Job, den die Produkte lösen, also was die Produkte tun, dann sind die so knallhart an den normalen Produkten positioniert, mit den normalen Ingredienzen, die alle anderen haben, dass quasi der gesamte Purpose, der da gelebt wird, sich nicht wirklich in den Produkten widerspiegelt. Das ist der Nachteil gegenüber Nivea. Wenn du Pflege bist, dann kannst du sagen, meine Kosmetik pflegt und deine Haare werden gepflegt. Wenn du sagst, du hast so einen Purpose, dann sind das genau die Produktkategorien. Das ist silky, glossy, das ist sugar-tasted und. Und da bin ich bei dir, dass die Glaubwürdigkeit damit eigentlich die Kampagne, was die Kampagne schafft, und das ist schon eine ewige Kritik von damals gewesen, dass es nicht wirklich sich in der Produktpolitik niederschlägt. Und da finde ich, da fehlt der Connex dann. Und das ist das, was du sagst, Pharisäertum. Ich würde sagen, they are washing themselves a little bit in something. Ja? Vorsichtig formuliert.
Ich würde noch ergänzen, was mich halt auch immer irritiert, Unilever verkauft ja nicht nur DAF.
Exakt.
Sie haben ja eine Beauty-Sparte, in der eben auch andere Marken und Produkte verkauft werden.
Stimmt natürlich dieser Punkt total, dass DAF zum Unilever-Konzern gehört. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass man immer nur in der Masse mitschwimmen darf, wenn man eben zu so einem Konglomerat gehört. Ich finde, diese Differenzierung geht schon. Gerade wenn wir heute mal schauen auf Schönheitsroutinen, Schönheitsideale bei jüngeren Konsumentengruppen, Pflegeprodukte und eben Kosmetik, die genutzt wird, das ist ausdifferenziert ohne Ende. Und das sind andere Produkte als die Produkte, die DAF anbietet. Also ich finde es erschreckend, wenn ich mir anschaue, wie 10- bis 14-Jährige teilweise ihre Pflegeroutinen zeigen mit Anti-Aging-Creme rauf und runter, Kosmetiklinien ohne Ende und dort mal eben schnell 20 bis 30 Produkte verwenden. Und in diesem Zusammenhang finde ich diese Kampagne immer noch wahnsinnig aktuell und immer noch wichtig und gut, so umzusetzen, eben um genau auf diese Thematik hinzuweisen. Und ich würde sagen, dass das Sortiment schon nochmal ein anderes ist als von so manch anderem Anbieter. Auch wenn ich natürlich grundsätzlich eure Kritik, dass es diesem Konzern angehört und dass die Produkte nicht frei von Plastik sind etc., da gibt es sicherlich genug zu kritisieren. Trotzdem würde ich eben sagen, es gibt sicherlich noch deutlich zu kritisierendere Linienmarken.
Ein Argument, was dich, Hanna, unterstützt und auch Unilever unterstützt, ist natürlich, welche Marke nehmen sie? Sie nehmen Dove, also eine ihrer ganz großen Marken. Das ist eine absolut strategische Marke von Unilever und sie setzen seit über 20 Jahren auf das Thema. Kann man durchaus auch sagen, sie meinen es ernst.
Und das ist ja die Stärke, dass es eben mal konsistent ist und dass nicht jedes Thema mitgenommen wird, was sich eben anbietet, sondern sie setzen auf das Thema wahre Schönheit, natürliche Schönheit. Und das wird durchgezogen und das finde ich per se jetzt überhaupt nicht schlecht. Und ich würde es jetzt mal getrennt von dem moralischen Standpunkt betrachten, ist das einfach gute Kommunikation und sie ist einfach gut, weil hinter jedem einzelnen Spot, den es in der Vergangenheit gab, immer ein realer Insight, du hast es schon gesagt, Thorsten, stand. Und immer, wenn man diese Spots gesehen hat, kann man sich damit differenzieren und fühlt sich angesprochen. Ich meine, was ist das für ein brutaler Insight, dass ein Drittel aller Frauen ein Lebensjahr hergeben würden? Also ich finde es schon krass.
Es ist ja nicht besser geworden in den letzten 20
Jahren,
sondern
viel schlimmer geworden. Viel, viel schlimmer. Und gerade vor dem Hintergrund Social Media, AI etc., sich dort zu positionieren und zu sagen, wir werden nie AI-Inhalte eben verwenden, wir werden nie die Bilder photoshoppen, finde ich eben konsequent.
Also ich möchte jetzt nicht meine Grundaussage zurückziehen, aber es ist doch beeindruckend, wenn einer der ganz großen Konsumgüterkonzerne eine seiner größten Marken und wertvollsten Marken nimmt, um so eine klare Botschaft zu senden, gleichgültig, was sie sich davon versprechen.
Und es funktioniert ja nun immer noch. Also wenn man in die Rankings schaut von der Gen Z, die kommt immer noch an, die Marke. Es ist wirklich, überraschenderweise ist es so. Womit ich aber mich schwerer tue, und das ist jetzt aber nur ein absoluter Teilaspekt dieser Kampagnen, ich bin der Überzeugung, dass so Hashtag-Challenges einfach nicht mehr funktionieren von Marken. Also da ist null Engagement passiert. Ja.
Ich glaube auch, dass die Insights, die zeigen, was die Jugend momentan beschäftigt, absolut richtig sind. Und ich bin auch bei dir, dass das alles auf den sozialen Medien nicht gerade dazu momentan angetan ist, das Leben der jungen Menschen einfacher zu machen und dann so eine Kampagne zu fahren. Auch der Spot ist großartig gemacht. Auch
ist
die Idee,
gemacht,
die Integration der Community, ob man jetzt mit Hashtags arbeitet oder dergleichen. Aber die Idee des Mitmachens, das finde ich super, gar keine Frage. Das ist geschlossenes Marketing-Communication-Package und das funktioniert wirklich gut. Der Marktanteil weltweit ist bei 21,5%. Irgendwas machen die ja richtig. Nur, wenn du halt hinguckst. Sie haben zum Beispiel, Unilever hat mit einer anderen Marke ähnliche Probleme. Das ist die Marke Ben & Jerry's, die sehr viel stärker Purpose getrieben war, bevor sie beim Unternehmen war. Und inzwischen gehen die Gründer raus und sagen, Jungs, ihr macht unsere Marke kaputt. Also die haben ein Konzernproblem. Und das darf man nicht vergessen. Das muss man mit der Kampagne auch immer mitbewerten, meiner Meinung nach. Wo sie herkommt, wer sie aufhängt, wie du das Thema spielst. Aber vom Gedanken, wenn mich früher jemand gefragt hätte, was wäre ein Purpose für dich, dann würde ich sagen, Real Beauty Campaign vom Dove war eine der ersten Kampagnen, die das wirklich aufgegriffen hat und auch gut verkommuniziert hat. Keine Frage. Naja, Steps to Take, meiner Meinung nach.
Das würde ich auch unterschreiben und es würde auch heute nicht mehr so funktionieren, bin ich mir sicher. Es funktioniert jetzt noch, weil sie eben 20 Jahre daran festhalten.
Das war's für heute. Der deutsche Biermarkt schrumpft seit Jahren. Die Privatbrauerei Veltins macht da nicht mit und legt ein Rekordergebnis hin. Was machen die Brauer aus dem Sauerland anders als die Konkurrenz? Haben sie die bessere Marketingstrategie am Start oder sind sie einfach Großmeister in der Umsetzung? Ausgerechnet in einer Zeit der strategischen Neuorientierung und konzernweiten Restrukturierung jährt sich die Gründung des Schweizer Einzelhandelsgiganten Migros zum 100. Mal. Trotzdem oder gerade deswegen wird das Jubiläum mit einer millionenschweren Kommunikationskampagne im großen Stil gefeiert. Wie ist dies grundsätzlich zu beurteilen? Treffen Imagefilm, temporäres Rebranding und Plakatwerbung den richtigen Ton? Zum Jahreswechsel fügte Unilever der legendären Dove-Kampagne für wahre Schönheit ein weiteres Kapitel hinzu. In einer interaktiven Kampagne wurden Frauen ermutigt, sich von Neujahrsvorsätzen zu verabschieden. Wie zeitgemäß ist die Kampagne noch, Wen erreicht sie heutzutage? Und ist das gut gemachte Werbung? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!